herzlich willkommen zu Couple and Company. Mein Name ist Thomas.
Mein Name ist Lou.
Und zusammen sind wir The Joneses. So, wir kommen mit einer Reaktionsfolge.
Oha. Warte mal, Reaction-Video?
Reaction-Video.
Eine Reaction-Folge.
Ja, eigentlich ja nicht. Also wir reagieren
auf unsere eigenen Sachen.
Auf unsere eigenen Sachen so ein bisschen. Und auf Fragen, die wir bekommen haben tatsächlich. Also wir hatten ja kürzlich mal erwähnt hier, wie wir mit Claude, also mit einem LLM-KI-Chatbot, unsere Google Search Console Daten oder große Datenmengen analysiert haben und ist ein bisschen, wie sagt man, haben wir halt ein Fass aufgemacht, glaube ich, ein bisschen mit diesem SEO-Thema. Und da gab es auch ein paar Reaktionen dazu, ob wir da nicht mal ein bisschen Einblick geben wollen, was wir denn konkret machen. Also nicht nur, juhu, wir nehmen Claude für SEO her und jetzt.
Genau, wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten letztes Mal und ich habe dann aber in der Folge, glaube ich, gesagt, lass uns nicht zu tief reingehen, sondern wir machen eine separate Folge
genau,
draus.
Genau, und das wurde gefordert und hier sind wir jetzt und liefern auch.
Und verkaufen uns jetzt als eure SEO-Experten.
Müssen wir das wie bei den so rechtlichen Sachen sagen? Wir sind keine SEO-Experten.
Ja, also würde ich ganz gerne machen. Wir wollen auch die Profis denen gar nicht die Arbeit wegnehmen. Da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen.
Die klauen unsere Jobs!
Ja, genau. Nee, aber wir empfehlen natürlich bei allem immer einen Profi hinzuzuziehen. Aber auch die Profis, ich habe das nämlich auch schon gemacht, geben einem ja dann so kleine Hausaufgaben, die man selber umsetzen kann. Und die besprechen wir jetzt einfach mal mit euch, würde ich sagen.
Genau, wir wollen euch so ein bisschen einfach den Start ermöglichen, überhaupt mal irgendwas zu machen. Weil ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, das ist so ein gigantischer Berg. Ich muss SEO-Optimierung machen, aber es gibt keine Möglichkeit, einfach mal klein anzufangen. Und genau so ein Stück für Stück kleine Aufgaben, 15-Minuten-Aufgaben, die wir auch mal kurz zwischen reinschieben kann, wollen wir euch heute mitgeben. Wir schreiben das in den Shownotes auf der Website bei uns auch rein. Da machen wir so eine kleine To-Do-Liste oder sowas dann draus, dass ihr einfach sehen könnt, okay, was kann ich nach und nach machen, was kostet mich wenig Zeit und bringt vielleicht schon einen auch hoffentlich messbaren Vorteil.
Mhm. Ich finde, bei SEO ist es wie mit so manchen leidigen Aufgaben, da sieht man den Erfolg nicht direkt. Deswegen macht das nicht so direkt Spaß, finde ich.
Ich finde es bei SEO extra schlimm, man sieht es nicht direkt und es dauert Wochen, bis
genau.
Ein Ergebnis kommt.
Das meinte ich, ja.
Das macht es ja noch schlimmer.
Ja.
Und dann manchmal nicht mal das erwünschte Ergebnis.
Ja. Aber wie fangen wir jetzt richtig an? Also vielleicht erstmal, um auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, ist schon mal besser, als das gar nicht zu tun. Das ist ja wie mit allem.
Mhm.
Und wir sprechen jetzt heute so ein bisschen, also ich versuche so ein bisschen die Shop-Seite zu beleuchten und du so ein bisschen die Website allgemein, weil es ist ja für beide Sachen wichtig. Bei mir natürlich ganz konkret geht es auch wirklich um jedes einzelne Produkt, dass da alles stimmt, dass das gefunden werden kann. Und bei dir geht es eher um verschiedene Landing-Pages, die du optimiert hast auf gewisse Zielgruppen, aber auch, dass du allgemein halt unter Fotograf Stuttgart gefunden wirst.
Mhm. Genau, also da können wir ein bisschen Einblick geben, was wir da schon gemacht haben. Bitte rühren ihr nicht unser SEO-Ranking mit unseren guten Tipps, dass wir in der Google-Suche nachher nicht mehr gefunden werden. Aber ich glaube, ich sehe da auch nicht so wirklich die große Konkurrenz. Ich denke da, wenn jeder da sein SEO sauber macht und mal anfängt, kommen ja auch hoffentlich die besseren Ergebnisse nach oben.
Ja. Wie gesagt, wir sind keine Expertinnen, legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage, das wir heute sagen, aber wir versuchen eben aus unserer eigenen Erfahrung jetzt heute ein bisschen was euch mitzugeben.
Mhm.
Und SEO vielleicht einfach nochmal, was das genau heißt, Search Engine Optimization, habe ich das richtig gesagt?
Mhm.
Also Suchmaschinenoptimierung, das heißt ganz einfach runtergebrochen, dass man eben besser in den Suchmaschinen gefunden wird. Neues Thema kam jetzt mit KI ja noch dazu, ist Geo.
Mhm.
Da geht's dann, da machen wir dann nochmal eine Folge draus, wenn wir uns damit noch konkret
ist
beschäftigt
haben. Ist
auch
ein anderes Thema tatsächlich, ja.
Ja, genau.
Also hohe Deckungsmenge natürlich, aber ist nochmal ein separates Thema, glaube ich.
Ja, also da geht's darum, dass man ja das Googlen, wie wir es kennen, womit wir ja mehr oder weniger aufgewachsen sind, ja so ein bisschen ausstirbt, weil alle alles direkt in ChatGPT reinhauen. Und dass man da zum Beispiel, wenn jetzt jemand, jetzt konkretes Beispiel bei mir, nach einer Geburtstagskarte für Kinder sucht, dann kann ja die Suchmaschine jetzt einem auch schon konkrete Produktvorschläge machen. Hey, das würde doch vielleicht passen, dass man da eben auch auftaucht.
Mhm.
Aber wie gesagt, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und heute geht es jetzt erstmal um SEO, also um das eigene On-Page-SEO, was man auf der eigenen Seite selbst machen kann, und aber auch so ein bisschen das Technische, also zum Beispiel von der Google-Seite aus, versuchen wir euch einfach so ein bisschen mitzunehmen.
Genau, also Suchmaschinenoptimierung, das ist gerade kurz angerissen, ist ja zum einen, dass man gefunden wird und dann aber auch, wie man dargestellt wird. Das macht nämlich auch nochmal einen großen Unterschied aus. Also da gerade ein paar von den Tipps, die wir aufgeschrieben haben, gehen gar nicht so sehr ins gefunden werden, sondern mehr auch ins geklickt werden letzten Endes. Und das ist die Darstellung, also wie sieht mein Angebot dann für die Suchenden eigentlich aus.
Genau. Also vielleicht fangen wir mal an mit Dingen, die man jetzt als Laie konkret mal einfach machen kann, oder?
Genau. Damit, also
weil wir wollen gar nicht so viel Theorie machen, sondern konkrete Beispiele, was man denn tun kann. Und ein ganz einfaches Tool ist mal wirklich seine Titel und Meta-Beschreibungen auf der eigenen Seite zu sich mal anzuschauen überhaupt und
auf
gegebenenfalls
den Seiten, auf den
zu optimieren, genau. Wie erkläre ich das genau, was es überhaupt ist? Also wenn ich bei Google was suche, wir nehmen nochmal ein Produkt von mir, weil das finde ich einfach ist. Geburtstagskarte für dreijährigen Jungen zum Beispiel, dann erscheinen mir ja Suchergebnisse und die sehen wir als blauen klickbaren Link. Und das wäre zum Beispiel schon der Titel, den man dann bei mir jetzt in meinem Fall jetzt eben bei den Produkten dann eingeben kann. Und darunter, unter diesem klickbaren Link, erscheint ja dann immer nochmal eine kurze Beschreibung. Und das ist die sogenannte Meta-Description. Und die sollte eben in möglichst kurzer Art und Weise mit Worten, nach denen die Leute tatsächlich suchen, den Kunden dazu verleiten, da drauf zu klicken.
Genau. Und jetzt mag ich hier kurz technisch mansplainig eingreifen. Du verzeihst mir. Diese Titel und Beschreibung, Titel und Meta-Beschreibung müssen nicht zwangsweise der Seitentitel sein.
Ja, oder der Produkttitel.
Oder der Produkttitel, genau. Oder die Beschreibung eines Artikels. Also viele Website-Baukastensysteme oder WordPress oder Shopify sicherlich auch. Und
genau.
Weiß ich, Etsy sogar, das weißt du dann besser, haben oftmals die Möglichkeit, den Produktnamen und den SEO-Titel, nenne ich ihn jetzt mal, genauso wie die Produktbeschreibung und die Meta-Beschreibung separat zu verwalten. Hintergrund ist einfach der, dass natürlich in deine, keine Ahnung, alles Gute zum Geburtstag, Feuerwehrkarte. Die heißt halt Geburtstagskarte Feuerwehr.
Genau.
So. Ja. Und die heißt nicht schöne Karten für dreijährige Jungs mit Feuerwehr, was vielleicht eher in der SEO
genau, und würde aber im Shop das dann sehr unübersichtlich machen. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Bei mir sind die Postkarten alle mit Postkarte und dann der Anwendungsweg, also Geburtstag und dann meistens das Tier oder so, was da drauf ist. Das ist bei mir im Titel meistens. Aber wie du sagst, das ist nicht der Meta-Titel, sondern der ist ausführlicher und ansprechender, damit er eben besser geklickt wird.
Genau, um die CTR zu erhöhen, die Click-Through-Rate, also wie oft geklickt wird, das ist ein Prozentsatz dessen, wie oft das angezeigt wird und wie oft geklickt wird. Und mit diesen Meta-Titel und Beschreibung versucht man das anzuheben.
Genau, also im Optimalfall habt ihr ein Jobsystem, bei dem ihr das unterschiedlich anpassen könnt. Wenn nichts eingetragen ist, ist es zum Beispiel bei Shopify so, dass dann tatsächlich die ersten Zeilen der Produktbeschreibung oder der Artikelbeschreibung verwendet werden, aber es ist halt nicht wirklich optimiert.
Genau, und da liegen oft Welten dazwischen, weil im ersten Moment, wenn die Leute was googeln, wollen die eine andere Information sehen, als wenn sie nachher auf der Produktseite sind. Deswegen ist es getrennt und sollte auch getrennt behandelt werden, meiner Meinung nach.
Genau, und es hat halt auch eingeschränkte eine Anzahl an Zeichen, die man da verwenden kann. Und eine Produktbeschreibung ist ja meistens ein bisschen länger. Und bei der Meta-Beschreibung versucht man dann eben, diese Informationen kurz zusammenzufassen und als Meta-Description mit guten Schlagworten dann eben zu optimieren.
Genau, also da gibt es Zeichenbegrenzungen. Die meisten Websites und so oder Website-Systeme zeigen es aber auch an, wie viele Zeichen man noch übrig hat. Man sollte aber, glaube ich, unter 60 Zeichen im Titel und 160 Zeichen in der Beschreibung
bleiben.
Damit es einfach übersichtlich aussieht in den Google-Suchergebnissen und auch allen anderen Suchergebnissen. Wir sagen jetzt immer googeln, aber das gilt für die anderen Suchmaschinen da draußen genauso.
Ja, genau. Aber an Google orientiert man sich eben oft. Genau, also das kann man auf jeden Fall selbst überarbeiten. Das ist je nachdem, wie viele Seiten man hat oder Produkte in meinem Fall, auch schon ein gutes Stückchen Arbeit. Also mit irgendwie ein paar hundert Artikeln im Shop das bei jedem Einzelnen durchzugehen, ist schon ein bisschen Arbeit. Da habe ich letztes Mal ja schon erwähnt, ich habe mir da Claude zu Hilfe genommen und habe eine ganz coole Funktion entdeckt. Natürlich auch, wie bei allem, sollte man da nochmal drüber gehen, aber es ist zum Beispiel bei Shopify möglich, seine kompletten Produkte als CSV runterzuladen. Und die habe ich dann in Claude eingegeben und er konnte mir dann in dieser Tabelle jeweils eine Spalte einfügen für die Meta-Description. Und dann hat es quasi also optimierte Texte erstellt und ich konnte einfach die CSV wieder hochladen und es hat das bei allen Produkten dann überschrieben oder eingesetzt.
Jetzt ist natürlich nicht jeder so gut organisiert und aufgestellt wie du. Deswegen mein Tipp so ein bisschen an der Stelle, wenn ihr eine Website habt, ihr habt keine Ahnung, ein paar Dutzend Seiten irgendwie auf der Website, ihr verkauft vielleicht eher Services, also nicht was direkt einen Shop hat oder sowas oder ja, Produkte, die ihr da zwar beschreibt, aber die es jetzt nicht direkt zu kaufen gibt, also kein Shop-System. Generell sind nicht alle Seiten auf einer Website gleich wichtig. Mein Tipp an der Stelle ist, sucht euch wirklich die wichtigen Seiten raus und macht es da. Also man ist schnell verleitet zu sagen, oh, kein Mensch findet die Website von meinem völlig obskuren Produkt, das sowieso fast niemand braucht, ist dann vielleicht auch nicht so wichtig. Was sind deine wirklichen Moneymaker? Was sind die Moneypages? Mhm. Wo willst du wirklich mitgefunden werden? Und die gilt es zu optimieren. Also ja. Ich habe auch Unterseiten auf meiner Website, die sind halt da irgendwie, aber die sind jetzt nicht so relevant. Aber pickt euch die wichtigsten raus, die vielleicht schon gut oder brauchbar gefunden werden, aber noch nicht ganz oben sind. Da kann man das meiner Meinung nach das meiste rausholen dann.
Ja, ist es nicht sogar auch, kann man das irgendwie so sagen, dass ja auch jede Seite so ein gewisses Kontingent an Crawling hat, da kommen wir gleich nochmal dazu, und dass man das eben sinnvoll nach den besten, also nach den Bestsellern auch auslegen sollte, weil dann, wie du sagst, so das Budget quasi für unwichtige Seiten schon aufgebraucht ist.
Jetzt wirst du mir ein bisschen zu technisch, das finde ich total spannend. da will ich noch nicht so ganz tief reingehen, aber ja, du hast recht. Also
einfacher gesagt, dass man eben die Kapazität, die es gibt, auf die wichtigen Seiten einfach legt, dass die unwichtigen Seiten nicht die wichtigen dann überschatten.
Mhm, genau.
So ein bisschen.
Genau, du hast absolut recht, genau, dass die wichtigen Seiten vorne bleiben, dass die regelmäßig auch gecrawlt werden von Google und Google sich nicht irgendwie abmüht, im hintersten letzten Winkel eurer Website irgendwas rauszukramen, was sowieso nicht relevant ist.
Ja, genau. Okay, also auf jeden Fall Titel, also auch natürlich die Produkttitel sollten natürlich sinnvoll sein, aber eben ganz wichtig die Meta-Description, das habe ich auch lange nicht gewusst, dass es da Unterschiede gibt, bis ich mich dann mit unserem lieben Lothar, unserem SEO-Experten, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe dahingehend, der hat mir das auf jeden Fall auch schon alles gezeigt und seitdem habe ich das verstanden, dass das wichtig ist.
Und das Schöne ist, das kann man sich wunderbar aufteilen, das ist kein Riesenblock, man kann einfach sagen, ich mache jetzt 5, also wenn man es manuell machen müsste, ich mache jetzt 5 Titel, 5 Beschreibungen für meine 5 wichtigsten Websites. Halbe Stunde. Mhm. Und dann ist schon wieder was. Wirklich viel gemacht. Wenn ich das pro Woche einmal mache, nach und nach baue ich auf jeden Fall ein besseres SEO auf.
Ja, vielleicht nochmal bei den Produkten. Also in meinem Fall jetzt, da sind es wirklich schon auch viele Seiten, die es gibt. Also wie gesagt, jedes Produkt hat ja eigentlich eine eigene Seite. Und die verschiedenen Kollektionen zum Beispiel, also die Kollektion Postkarten hat zum Beispiel auch eine eigene Seite. Die hat auch eine eigene Meta-Description und einen eigenen Titel. Also da gibt's wirklich viel, an dem man arbeiten kann und das man optimieren kann.
Mhm.
Wie geht's weiter? Wir haben als zweites hier Google Search Console einrichten. Das haben wir bei der letzten Folge schon mal so ein bisschen erwähnt. Kann man kostenlos machen und im ersten Moment, wenn man das einrichtet, passiert da erstmal gar nicht so viel, weil man auch noch gar keine Daten hat. Das heißt, das muss man einrichten und dann mal erstmal eine Weile laufen lassen, bis man dann mal Daten rausbekommt, mit denen man was anfangen kann, oder?
Ich weiß, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, wenn man einen neuen Account macht für die Google Search Konsole. Also das ist, ihr kennt vielleicht Google Analytics, da könnt ihr sehen, wie viele Besucher sind auf meiner Website. Aber wenn ihr da ein bisschen rumklickt, seht ihr irgendwann so Search Queries, also Suchanfragen. Und wenn ihr da draufklickt, will es euch zu Google Search Console weiterleiten. Weil das ist dann eigentlich der Teil nicht, was auf eurer Website passiert, sondern wie eure Seiten bei Google dargestellt werden. Also beim Googlen dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob die Google Search Konsole die Daten schon hat, wenn du die das Property Claims nicht?
Nee, also ich habe das bei mir erst auch eingerichtet gehabt und da kamen dann ja noch nicht genügend Daten zur Verfügung.
Ja, okay.
Also das muss, glaube ich, erstmal eine Weile durchlaufen.
Genau, die Einrichtung von Google Search Console ist nicht ganz trivial. Man muss da oftmals irgendwie so einen Code hinterlegen oder sowas und die Website claimen, glaube ich. Ich weiß nicht, so war das früher mal. Ja. Also, dass man irgendwie was einträgt über DNS. Da kann euch der technische Kontakt, den ihr habt für eure Website, vielleicht weiterhelfen, das einmal zu machen. Das war ein einmaliger Vorgang zum Glück. Das muss man dann nie wieder machen. Aber das ist auch relativ schnell erledigt. Und dann fängt die Google Search Console an, diese Daten für euch zu sammeln, damit ihr einen wirklichen Einblick gewinnt. Welche Seiten kennt Google denn überhaupt? Das ist ja schon der erste Punkt. Vielleicht kennt Google manche Seiten gar nicht, weil die nicht brauchbar verlinkt sind bei euch, weil Google sich zu Tode rödelt auf irgendwelchen Unterseiten und gar nicht zu den wichtigen kommt. Gibt es Seiten, die Fehlermeldungen zurückwerfen, von denen ihr nichts wisst? Sind kaputte Weiterleitungen, kaputte Links irgendwo drin? All sowas findet die Google Search Konsole. Und mit ein bisschen Durchgeklicke kann man sich dann da rausziehen, was ist eigentlich los auf meiner, mit meinen Suchergebnissen.
Ja. Genau, also das habe ich jetzt vor kurzem erst gemacht, war dann trotzdem ein bisschen überfordert auch von der Analyse. Also habe zwar dann Fehlermeldungen gesehen, aber wusste nicht, wie kann ich das jetzt ändern oder was ist da genau das Problem. Und da hat mir dann tatsächlich Claude geholfen, das nochmal auszulesen. Okay, was heißt das jetzt genau? Irgendwie doppelter Content oder sonstige Dinge. Und bei mir war, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt habe, so richtig Fauli-mäßig, also da muss man sich ein bisschen schämen, mache ich das ganz gerne, halt Produkte, wenn ich ein neues Produkt habe, ein altes Produkt zu kopieren, zu Copy-Paste und natürlich nur den Titel zu ändern. Und da war es dann ganz oft so, dass der Metatitel oder die Description halt noch vom alten Produkt waren und solche Dinge. Mhm. Und das gefällt Google dann nicht so.
Nee, das findet Google gar nicht so gut.
Ja, also das ist so ein Tipp, wenn ihr schon Copy-Paste macht, dann wirklich genau gucken. Ist ja auch, also das kennt ja jeder. Copy-Paste und dann aber nicht aktualisiert auf den neuen Inhalt. Das ist so ein klassischer Fehler. Genau, und da hat mir dann Claude geholfen, das wirklich auszuwerten und konkrete Umsetzungen zu machen. Wie kann ich das jetzt optimieren?
Mhm. Also ich finde, die Google Search Console hat sich aber auch gemacht in den letzten Jahren, das muss man auch sagen. Das sah schon weit schlimmer alles aus. Es gibt so Insights, wo so die so eine Art Dashboard mittlerweile sind, wo du die wichtigsten Sachen siehst, was da so los ist. Und dieses Performance-Tab bei Google Search Console, das zeigt dir eigentlich die wichtigsten Sachen an, wie viele Klicks du hast, wie oft du angezeigt worden bist, was der durchschnittliche CTR ist, die Click-Through-Rate, also wie oft dann durchgeklickt wurde, und die durchschnittliche Platzierung und das für die Suchbegriffe dann in dem Fall. Also wenn du jetzt einen Suchbegriff, keine Ahnung, Einladung, Kindergeburtstag, Feuerwehr als Suchbegriff da auftaucht, dann siehst du quasi, okay, wie oft wurde das angezeigt, meine Website? Wo stand die im Durchschnitt? Also alles, was über 10 ist, ist Schrott, weil das ist dann auf der zweiten Seite bei Google. Und wie oft wurde dann tatsächlich geklickt? Und ich finde, das ist schon ein riesen Wissensvorsprung, das überhaupt zu wissen. Ja. Und nicht da so völlig im Dunkeln zu fischen irgendwie.
Bei mir im Bereich Shop kommt dann tatsächlich auch die Conversion Rate auch noch als Faktor dazu.
Stimmt.
Die ist aber, glaube ich, bei der Google Search Console, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob man die da auch sieht, aber die siehst du auch selbst im Shop, auch bei Etsy und so, ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Weil da geht es ja dann noch darum, aus wie viel Klicks werden tatsächlich Käufe.
Mhm.
Und da gibt es pro Kategorie ganz unterschiedliche. Ich glaube, so eine gute Conversion Rate in meinem Bereich ist sogar schon so bei 3%. Mhm. Also das heißt, dass von 100 Besuchern auf dieser Produktseite haben 2-3% tatsächlich was gekauft.
Mhm.
Und das ist eine sehr gute Rate dann, wenn es so ist.
Mhm.
Also viele sind unter 1.
Ja. Kommt natürlich auch ganz individuell auf die Produkte an, die man hat.
Genau, kommt auf die Produkte an, genau. Mhm. Ja.
So, Conversion Rates beim Shop ist es ja relativ klar. Jemand klickt auf Kaufen oder Hinzufügen und das meldet in dem Fall, man hat solche Tracking-Sachen auf der Website, die Google Search Console und Google Analytics auslesen können. Da ist auch dieser Übergabepunkt dann an Google Analytics, weil Google Analytics, weil das ja auf eurer Website dann passiert, trackt dann diese Conversions. Das lässt sich bei Produkten einrichten, das lässt sich aber auch für Kontaktformulare einrichten.
Mhm.
Dass also ihr messen könnt am Ende, jemand hat nach, keine Ahnung, Dienstleistung XY gesucht, klickt auf eure Produktseite und dann steht da, habt ihr keinen Shop, wo man es kaufen kann, sondern man kann euch kontaktieren. Dann könnt ihr eine Conversion einrichten, dass wenn jemand das Kontaktformular ausfüllt und auf Absenden drückt, dann ist die Conversion erfolgt. Von einer Suchanfrage über einen Suchtreffer, ein Klick auf das Suchergebnis, Klick auf eure Website, oder auf eurer Website drauf gewesen und dann das Formular ausgefüllt. Das sind diese Conversions, die man dann in Analytics wieder misst. Aber ich finde, da ist eben die Google Search Konsole vorne ganz wichtig, weil sonst hat man irgendwie nur die Hälfte der Informationen.
Ja, absolut. Genau, also Google Search Console, wie gesagt, das ist dann schon recht komplex. Da lohnt es sich auf jeden Fall mit einem Profi dann auch vielleicht mal drauf zu gucken. Aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, die mal einzurichten, dass die Daten da laufen, weil dann kann man auch mit der Auswertung von einem längeren Zeitraum dann auch mal speziell auf vielleicht einen Experten zugehen. Dann liegen die Daten schon mal vor. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll, das auf jeden Fall zu tun. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, Nummer 3, Produktbeschreibungen einzigartig schreiben, aber nicht überall gleich, so als Übertitel. Das ist gerade das, was ich schon meinte, also bei Copy-Paste gucken, dass vielleicht der Text abgeändert wird und wer zum Beispiel Produkte verkauft, die man jetzt nicht selbst herstellt, sondern zum Beispiel woanders einkauft und weiterverkauft, da wirklich einzigartige Produktbeschreibungen zu machen, weil wenn man sonst den exakt gleichen Text wie auf der Herstellerseite verwendet, dann kann es auch passieren, dass Google das dann quasi als, Duplicate Content wahrnimmt und dann eben quasi die Seite gar nicht so richtig listet oder anzeigt.
Mhm, genau. Gleiches kann auch euch bei den ganz normalen Seiten auf eurer Website passieren. Das habe ich kürzlich, also das ist schon ein bisschen her mal gesehen, da habe ich halt mal so ein bisschen Marktrecherche gemacht, was machen andere so, ein bisschen rumgeguckt, so in den umgebenden Landkreisen, was gibt es da an Fotografinnen und Fotografen, und habe dann eine Seite gesehen, wo ich speziell nach Unternehmensfotografie gesucht habe, wo auch in der Beschreibung noch die Hochzeitsfotografie-Texte drin waren. Sowas ist dann natürlich blöd. Ich meine, ich kann jetzt drüber schmunzeln irgendwie, aber wenn potenzielle Kunden das sehen, wirkt es natürlich sofort schräg und unaufgeräumt irgendwie. Und ich würde behaupten, dass sogar Google das irgendwie komisch findet, wenn auf der Website A steht und in der Meta-Beschreibung B steht, die so gar nicht zueinander passen, kann dann auch zu einem schlechteren Ranking dann am Ende führen. Vor allem, auch da, Google misst ja raus, wie die Leute die Seiten besuchen. Also wenn ihr jetzt auf Suchergebnis bei Google klickt und ihr schließt es sofort wieder, kriegt Google das schon auch mit, weil ihr dann sofort bei Google seid und weiter scrollt. Also denkt sich Google, das war jetzt zwar gut gerankt, die Website, die Person ist da hingegangen, aber scheinbar war es nicht relevant, weil es sofort wieder geschlossen worden. Also dadurch ergibt sich auch euer Suchmaschinen-Ranking. Aber ihr steuert es ein bisschen oder ihr unterfüttert es mit guten Daten durch diese Meta-Beschreibung, Metatitel und so weiter.
Genau, aber grundsätzlich auch, also es muss nicht bei jedem Artikel oder jeder Seite jetzt ein elendslanger Text sein, aber bei den wichtigen eben schon. Und auch da, also bei SEO denkt man auch grundsätzlich erstmal auch an SEO-optimierte Texte, heißt, dass wirklich die Suchbegriffe, nach denen Menschen suchen, in den Texten verwendet werden, im Optimalfall auch mehrmals, nicht nur einmal, sondern immer wiederholt. Oder eben auch, wenn man nicht genau weiß, suchen die Leute jetzt nach dem oder eher nach dem Begriff, beides verwenden. Also das sind schon so Basics, die man auf jeden Fall selber umsetzen kann und auch mittlerweile mit so Dingen wie Claude oder ChatGPT da durchaus auch Unterstützung bekommt beim Texten, wer da nicht so gut ist, so wie ich.
Mhm. Aber auch da der Hinweis, ihr kennt euer Business natürlich am besten, wirklich zu schauen, was macht ihr, was ist der passende Suchbegriff, wen wollt ihr auch anziehen? Also das muss nicht immer sein, dass die, vielleicht versteht die LLM euch auch gar nicht. Auch da ist so ein Prompting-Problem natürlich. Ich habe auch mir so ein paar SEO-Prompts zurechtgenagelt, aber bei mir ist zum Beispiel am Anfang in meinem Basisprompt quasi immer eine Beschreibung drin. Wer bin ich? Was mache ich? Wer ist mein idealer Kunde? Mhm. Welches Gebiet decke ich ab? Welche Dienstleistung biete ich an? Und. Dass Claude bei mir in dem Fall wirklich jedes Mal neu geprimed ist. Aha, okay, darum geht's. Das steht natürlich auch in dem Claude-Projekt drin und so. Der kennt mich ein bisschen, aber LLMs neigen dazu, ein bisschen Sachen auch durcheinander zu kriegen. Und da hilft es, wenn man das nochmal genau rausschreibt. Also sowas vielleicht vorher mal für sich selbst rausschreiben auch. Das hilft ja auch dann.
Das hilft sowieso, ja. Genau, was auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema ist. Je nach Shop wird da auch ein bisschen automatisch, glaube ich, schon optimiert. Aber ist das Thema Ladezeit und Bildgrößen.
Ja, das ist auch so ein Fotografinnen- und Fotografenthema.
Das ist natürlich genau bei euch ein ganz großes Thema. Im Shop natürlich aber auch. Ich mache das auch ganz gerne mal, dass ich so Produktbilder habe, auf denen ich noch irgendwie Dinge erkläre, mir das dann irgendwie in InDesign als Dokument quasi baue, weil ich da irgendwie viel dann mit Text und Zeug arbeite und das dann nicht webfreundlich exportiere. Das hatte ich dann auch immer wieder mal. Mhm. Und dann hast du da so ein Bild mit einer riesigen Größe auf der Seite, das dir echt die Ladezeit verhaut. Und auch das wird eben ausgelesen von Google, wie die Ladezeit ist, und dann wirst du halt auch schlechter gerankt, wenn die nicht besonders gut ist.
Mhm, genau. Also gerade bei uns Fotografen und Fotografen ist natürlich ein Thema, weil wir ja von Bildern leben, möglichst viele zeigen wollen. Da ist auch schon das Thema, viele, muss man sich überlegen. Also A, guckt sich eh niemand 120 Bilder auf einer Seite, glaube ich, an. Wenn ihr sowas habt, schickt ihr einen Pickdrop-Link. Aber es sollten ja die Bilder sein, die Lust auf mehr machen, sage ich mal, die überzeugen, wirklich das Beste, was ihr an Bildern zu bieten habt. Also A, schon mal die Auswahl der Bilder bewusst machen. Also ein Bild, das ich gar nicht erst hochgeladen habe, brauche ich auch nicht optimieren. Punkt. Und dann die Bilder, die ihr hochladet, wirklich schauen, okay, wofür brauche ich es denn tatsächlich? Jetzt in deinem Fall zum Beispiel, wenn ihr einen Shop betreibt und der hat zu 80% Traffic von Smartphones, dann braucht ihr keine gigantischen Auflösungen da hochladen für Desktop-Benutzer. Das könnt ihr euch direkt sparen. Auch beim Desktop muss ich sagen, die meisten Leute sitzen an ziemlich crappy Laptops und Bildschirmen die meiste Zeit. Also Google Analytics wiederum, könnt ihr auswerten, wie groß sind die Bildschirme und welche Auflösungen haben die. Und wenn ihr da seht, die meisten, also 80% Gurken mit einem Monitor, der gerade mal Full HD hat rum, dann müsst ihr nicht anfangen, das alles auf 4K zu Tode optimieren. Mhm. Also das macht überhaupt keinen Sinn, das sieht sowieso niemand, die ganzen Pixel. Und ich habe da für mich wirklich gelernt, die Bilder eher kleiner hochzuladen, dann sind die oftmals auch in der Lightbox auch eingefasst, wenn man sie vergrößert und so. Das, also diese Riesenbilder braucht kein Mensch. Ich muss noch viel optimieren bei mir, da ist noch viel Altlast drin. Ich finde es erschreckend, dass bis heute die Websites, also sowas wie Squarespace oder Wix und Jimdo hast du nicht gesehen oder WordPress auch, das nicht automatisch wirklich optimieren. Das ist ja eigentlich technisch möglich. Es gibt auch Plugins für die meisten. Da könnte mehr gehen, sagt man ja so. Aber ich glaube, das fängt immer ganz vorne an. Ein Bild, dass ich gar nicht erst hochlade, muss ich schon nicht optimieren. Also eine brauchbare Auswahl machen, nicht zu viele Dubletten und dann das, was tatsächlich hochgeladen wird, in der richtigen Auflösung und in der richtigen Qualität. Niemand druckt die Bilder von eurer Website. Ja. Also ein JPEG mit 50% Qualitätseinstellung tut's völlig. Mehr brauchst du
nicht. Ja, es sollte natürlich schon, also so aus Produktsicht, sollte es natürlich schon dein Produkt gut darstellen und nicht ein winzig kleines verpixeltes Bild, wo man vielleicht nur eine Seite, wenn es irgendwie, keine Ahnung, dreidimensionales Produkt ist oder so, oder bei Kleidungsstücken, da finde ich das oft, das kommt halt irgendwie wahrscheinlich von der Massenproduktion, dass halt ein T-Shirt einmal von vorne winzig klein fotografiert, das schließe ich bei mir schon aus, weil ich will es dann schon sehen, wie es irgendwie angezogen aussieht.
Mhm.
Also das sollte natürlich schon das Produkt sinnvoll und gut darstellen und so, dass man es erkennen kann, aber wie du sagst, es muss nicht druckbar sein, das Bild.
Mhm. Da gibt es auch ein paar Websites, wo ihr so PageSpeed testen könnt. Also einfach, da kann man die URL eintragen und es lädt es dann quasi unabhängig von eurem Rechner, weil ihr habt ja oft schon im Cache liegen und wart schon tausendmal drauf, euer Browser kennt das. Und da könnt ihr wirklich messen, wie schnell reagiert die Website. Also das eine ist schon, wie schnell reagiert die Website an sich. Das ist so ein Problem nach wie vor, wenn ihr einen WooCommerce-Shop bei einem Hoster habt, wie Ionos, Host Europe, sonstige, und dann günstiges Webpaket, günstig in Anführungszeichen, für 10 Euro gebucht habt. Laden die Shops unendlich langsam, zum Beispiel, nach wie vor. Und bis der erstmal zu den Bildern kommt, ist eigentlich schon, sind die meisten Kunden irgendwie weg. Oder auf jeden Fall ist euer PageRank zerstört bis dahin. Deswegen, da könnt ihr noch so gute Meta-Beschreibungen haben, wenn die Seite irgendwie 4 Sekunden zum Laden braucht.
Genau, also das kennt man auch, glaube ich, von sich selber, wenn man auf irgendeine Seite geht und dann lädt es schon, man ist da mittlerweile so, in Anführungszeichen, verwöhnt, dass man da gar keinen Bock drauf hat.
Ja.
Also wenn das nicht lädt, dann guckt man sich da auch nichts an, wenn man dann auch noch im schlechtesten Fall bei jeder Produktseite auch noch mal ewig warten muss. Auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, da mal drüber zu gehen. Es gibt da auch Tools, um wirklich auszulesen, habe ich noch irgendwo große Bilder auf meiner Website, die ich jetzt, also die, wie finde ich die, ne? Welche Bilder sind irgendwie zu groß? Wie gesagt, ich hatte das auch bei ein paar, wo ich nicht drauf geachtet habe. Da hatte ich da irgendwie so 3-4 MB große Bilder drauf, was einfach viel zu groß ist.
Hm. Passiert immer auszusehen, also das ist ja, kann einfach vorkommen. Es gibt dann, ich mag hier noch einen Tool-Tipp kurz raushauen vielleicht. Es gibt ein Programm, das heißt JPEG Mini. Das habe ich, bestimmt 10 Jahre im Einsatz, würde ich sagen. Das kenne ich schon wirklich sehr, sehr lange. Damit kann man im Prinzip, ihr könnt aus, also Fotografen und Fotografen, wenn ihr aus Lightroom oder Capture One oder sonst was raus exportiert, ich kenne das für meine Kunden, exportiere ich alles in höchster Qualität, jetzt habe ich keinen Bock, alles nochmal zu exportieren. Ihr könnt aber so einen Batzen Bilder einfach nehmen und in JPEG Mini reinwerfen. Und JPEG Mini speichert die JPEG-Daten neu, optimiert die runter und wirklich pro Bild auf das, was das geeignete Qualitätsniveau ist. Also es ist variabel. Ihr könnt auch zum Beispiel Ausgabegrößen anlegen, dass es direkt in einem neuen Ordner, in einer neuen Größe landet.
Mhm. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren.
Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann habt ihr quasi verkleinerte Daten, die sogar noch in der Qualität, also in dieser JPEG-Qualität optimiert sind, in einem neuen Ordner liegen. Und so mache ich es zum Beispiel. Ich habe einen extra Ordner angelegt, was wenn ich Kunden Daten schicke und ich setze einen zweiten Haken bei mir in Capture One, wird in einen zusätzlichen Ordner rein exportiert, weil das ein potenzielles Projekt für die Website ist. Den Ordner greift JPEG Mini dann wiederum auf und optimiert die Daten sogar noch weiter runter.
Mhm. Voll gut. Also das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Da muss man jetzt mal kurz das Lob an Etsy geben. Bei denen ist es tatsächlich so, dass die, wenn ich noch richtig informiert bin, also ich meine, das war immer so, dass Etsy zu große Bilddaten selber irgendwie runterspeichert, also quasi verkleinert, dass die eben optimiert sind, weil natürlich Etsy das ausgleichen muss, was alle Leute da so hochladen und dass es denen selber natürlich nicht die Ladezeit komplett verhaut.
Ja, die haben Incentive, Geld zu sparen hauptsächlich. Ja, also dass genau. Halt nicht viel Traffic rausgeht, da die zahlen für ihren Traffic.
Genau.
Aber das ist eher halt so eine Art Handbremse oder Notbremse, die da ziehen. Das ist jetzt nicht optimiert, sondern das ist, damit sie selber keinen Schaden nehmen. Dein Shop ist denen da erstmal egal.
Ja, genau, aber das ist ja quasi der eigene Vorteil dann da, dass man da nicht so krass drauf achten muss. Genau. Magst du den nächsten Punkt aufführen?
Ja, interne Verlinkung. Das ist auch so ein Thema, das mir immer wieder passiert. Ich habe ja schon einige Blogartikel auf meiner Website geschrieben, die gewisse Themen aufgreifen und irgendwann gestaltet man vielleicht mal irgendeine Website um und dann kommt eine neue URL hinzu und der Blogartikel rankt eigentlich ganz gut, greift aber die eigene Verlinkung, die eigene neue Website, also eine Unterseite gar nicht auf. Sprich, schaut mal auf eurer Website, was thematisch irgendwie zusammengehört. Also bei mir sind es zum Beispiel, ich habe mal einen Blogartikel über Mitarbeiterfotos geschrieben und ich habe eine Seite über Mitarbeiterfotos, dass die beiden sich möglichst gegenseitig verlinken. Es steht sicherlich in dem Blogpost was anderes drin wie in der Seite. Also sollte auch aus SEO-Gründen sollten das zwei unterschiedliche Inhalte sein. Und dann an der geeigneten Stelle von einem aufs andere verlinken. Dass wenn jemand das eine findet, er zum anderen kommt. Es ist jetzt meiner Meinung nach wichtiger zu schauen, was ist die Money-Page. In dem Fall ist es wirklich die Seite Leistung Mitarbeiterfotos. Da will ich die Leute haben, da sollen sie aufs Kontaktformular gehen. Mhm. Also habe ich eher, keine Ahnung, eine Handvoll Blogartikel, die das Thema irgendwie aufgreifen, aber alle auf die Mitarbeiterfotos-Seite verlinken. Und dann vielleicht eher klein, schmaler, aus ein, zwei Stellen aus der Seite auf die Blogartikel verlinken, wenn da wirklich mehr Information steht. Dann ist aber super wichtig, dass die Blogartikel später wieder zurückverlinken auf eure Seite, wo sie eigentlich haben wollt, oder dort auch ein entsprechender Call to Action drin ist, also ein Kontaktformular oder ähnliches, damit die Leute nicht ewig auf eurer Webseite rumwandern, total viel gelesen haben, aber am Ende nicht mehr wissen, warum sie da waren. Also man sollte sie nicht so zu lange im Kreis führen, schauen, wo wollt ihr sie eigentlich haben und von da aus möglichst viele Links dorthin bringen.
Ja, die Königsdisziplin sind ja dann noch externe Backlinks. Mhm. Da braucht man eventuell auch oder kann sich dann vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung dazu holen, wie man da am besten vorgeht, aber ganz einfache Beispiele sind auch, keine Ahnung, wenn man mit irgendjemand mal zusammenarbeitet oder eine Kooperation hat oder du hast ja zum Beispiel auch beim Blogartikel oder so auf anderen Seiten oder wurdest mal in einem Magazin gefeatured oder so. Wenn man davon extern irgendwo einen Link auf die eigene Seite hat, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Das mag Google gerne oder andere Suchmaschinen. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema auch mit Pinterest. Das ist eigentlich auch ziemlich viel Linkaufbau. Das heißt, Pins, die ich auf Pinterest habe, die verlinken ja auf meine Produktseiten oder auf meine Website. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Da kann man auf jeden Fall arbeiten. Der Vorteil bei Pinterest ist ja, dass die Dinge auch eine längere Sichtbarkeit haben, als wenn ich jetzt zum Beispiel von Instagram irgendwie in meinen Shop verlinke. Deswegen Pinterest ist jetzt in meinem Fall auch sehr, sehr gut dafür.
Mhm, genau. Und ansonsten, wenn ihr natürlich irgendwo verlinkt werden könnt, ich habe das damals, als ich noch Hochzeiten gemacht habe, war es eigentlich immer gang und gäbe, dass die Hochzeitsdienstleister sich gegenseitig verlinken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert habe, kann ich ja die Location verlinken, in der wir waren. Ich könnte die Konditoren verlinken, die Torte gemacht haben. Und hast du nicht gesehen irgendwie? In der Hoffnung, und das ist jetzt der Charme, den man als Fotograf hat, wenn ihr denen dann Bilder gebt, dass die eure Website wiederum verlinken.
Ja.
Also da kann man schon auch ein bisschen ein Tauschgeschäft aufbauen, das hilft dann allen am Ende. Die anderen haben Bilder, ihr habt die Backlinks. Schaut, dass relevante Seiten zu euch verlinken. Bei sowas ist ideal, je größer und je repräsentativer die Website natürlich auch ist. Also wenn jetzt die New York Times auf meine Website verlinken würde, wäre das ein Träumchen. unter dem Text, wo es um Business-Fotos geht. So. Mhm. Also schaut, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, könnt ihr Richtung Presse irgendwas unternehmen, dass ihr da mal gefeatured und verlinkt werdet. Ganz wichtig, es muss verlinkt werden. Alles andere ist vergeudete Liebesmühe an der Stelle. Wovon ich ein bisschen abraten mag, ich habe das jetzt die Tage wieder so einen Anruf gehabt, ein Anruf von weiß irgendwoher, wo mir gesagt wurde, oh, hier gibt's ein ganz tolles Unternehmensverzeichnis und für gerade mal den minimalen kleinsten Beitrag von keine Ahnung wie viel, 100 Euro, kann ich von da aus meine Website verlinken. Auf der Website sind dann tausende Links zu irgendwelchen Websites und das bringt rankingmäßig relativ wenig, wenn überhaupt, wenn es nicht sogar negativ ist. Ja, und
vor allem ist auch die Frage, wie deren Seite, wie viel die gefunden wird.
Genau, also das hängt immer davon ab, wie relevant die Seite ist, auf der der Link steht. Also wie gesagt, wenn die New York Times mich verlinkt, ist es was anderes, als wenn es der Dillewanger Gemeindeanzeiger irgendwie verlinkt. So, es kann aber gut sein, dass wenn ihr ein hyperlokales Geschäft habt in Dillewang, dass dann der Dillewanger Gemeindeanzeiger genau das Richtige ist für euch. Das ist dann für Google ja auch wieder okay. Aber jetzt irgendein random Business-Verzeichnis, für das man dann auch noch bezahlen muss, würde ich mal behaupten, lohnt sich fast nie.
Ja, genau. Also eigentlich logisch, aber macht auch Sinn, nochmal zu erwähnen. Jetzt haben wir, glaube ich, viele Dinge, die man selber machen kann, schon gesagt. Eine Sache haben wir vergessen, bei den Bildern da auch immer gerne Alttexte dazu machen. Das heißt,
oh, stimmt, ja,
dass man den Bildern, also zum einen macht es auch schon Sinn, wenn man Bilder hochlädt, die sinnvoll zu benamen und nicht Image 53087, sondern vielleicht das, was auf dem Bild zu sehen ist, also Postkarte, Feuerwehr, Geburtstag zum Beispiel. Und dann kann man aber oder sollte man, also zum einen, es kommt ja eigentlich daher, ne, dass es barrierefrei ist. Das heißt, für Menschen, die eine Sehbehinderung zum Beispiel haben, die haben ja dann so spezielle Computer, die Webseiten ihnen vorlesen, was da drauf ist. Und dass die Bilder eben auch auslesen können, würden die quasi den Text, den man dann als Alttext dem Bild hinzufügt, vorlesen können. Also da steht dann halt drauf, eine Postkarte liegt auf einem grauen Hintergrund. Darauf ist zu sehen ein Feuerwehrauto mit der Überschrift Alles Liebe zum Geburtstag.
Tatütata.
Tatütata. Genau. Und das ist aber auch für die Google-Bildersuche relevant, weil man dann, wenn man jetzt nach irgendwas sucht und auf die Bildersuche geht, da eben auch dann die eigenen Bilder einfacher von Google auffindbar sind. Ist das richtig so?
Mhm. Ja, also da überschneidet sich so ein bisschen. Auf der einen Seite willst du mit den Alt-Tags eigentlich also Menschen mit Seheinschränkung eine Hilfe geben, was auf dem Bild zu sehen ist. Google liest es aber sehr wohl auch aus.
Ja.
Also es sollte schon, aber es ist ja meistens eins. Also das habe ich früher immer so ein bisschen gehasst, wenn die Leute bei so SEO-Optimierung alles Mögliche gemacht haben, um es irgendwie Google möglichst recht zu machen, versucht haben, diesen Algorithmus zu hacken, in Anführungszeichen, was aber oftmals dann am eigentlichen Ziel, nämlich Seiten für Menschen, vorbeiging und dass dann wilde Texte drauf waren, wo man schon von aus meilenweiter Entfernung gesehen hat, das ist eigentlich nur für Google geschrieben. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema irgendwie hier jetzt zu tun. Oder sind die Worte die ganze Zeit untergebracht, dass der Text unleserlich wird irgendwie. Also am Ende des Tages wollt ihr ja eure Kunden irgendwie glücklich machen. Und so solltet ihr es dann auch mit den Beschreibungen, den Titeln, den Texten selber, den Bildern und auch sowas wie den Alttext handhaben.
Ja. Genau. Was haben wir denn noch? Was kann man noch machen? Also ich glaube, die Sachen, die man so selber als Laie mehr oder weniger machen kann, haben wir jetzt auch schon genannt. Es gibt Dinge, wo es auf jeden Fall sinnvoll ist oder grundsätzlich sich einen Experten mal dazu zu holen, einfach mal drüber zu schauen. Und was eben auch ganz wichtig ist, dass es kein einmaliges Projekt auf der einen Seite ist. Also man muss da immer wieder neu schauen, weil Dinge sich verändern. Natürlich verändern sich ja auch die eigenen Dienstleistungen. Und es dauert eben auch eine Weile. Also zum einen, wenn man jetzt anfängt zu optimieren, dann braucht Google eine Weile, um das neu zu crawlen, also sich quasi die Seite nochmal oder deine Website in Anführungszeichen anzuschauen, da durchzugehen, gewisse Veränderungen festzustellen, das dann neu zu indexieren. Das dauert einfach alles mehrere Wochen und dann, das eine hängt halt immer mit dem anderen zusammen, dann wird es vielleicht besser gefunden, dadurch kaufen die Leute besser, dann dadurch wirst du dann auch wieder besser gerankt. Also das ist alles so, das eine hängt immer vom anderen ab und baut sich deswegen mit der Zeit halt erst auf.
Mhm. Und es ist halt auch kein Zustand, sondern ein Prozess. Also das läuft immer weiter. Ich habe das jetzt gemerkt, ich habe jetzt vor ein paar Wochen noch relativ groß mal wieder in die SEO-Kiste gegriffen, relativ viel gemacht. In der Woche danach ist mein PageRank total eingebrochen erstmal. Also das war klar, also das wusste ich. Ist natürlich nicht schön, aber ich wusste, dass es passiert. Weil natürlich Google neu indiziert. Weil Google erstmal die Information verarbeitet, dich anders vielleicht anzeigt, auf anderen Suchbegriffen und auch testet, okay, passt es hier, passt es nicht, passt es. Dann erholt sich es dann aber auch wieder. Und jetzt ist er tatsächlich besser wie vorher. Aber ich auf jeden Fall erstmal Einbruch hinnehmen müssen.
Ja.
Und auch da mal in die langen, also bei Google Search Console kann man zum Beispiel 16 Monate, glaube ich, einfach so in die Vergangenheit zurückgucken. Wenn ihr mal 16 Monate habt, schaut mal, ist Saisonalität drin zum Beispiel. Also macht es vielleicht Sinn, vor, keine Ahnung, der Einschulungssaison hinzugehen und SEO-mäßig neue Blogartikel unterzubringen mit entsprechenden Verlinkungen und so weiter. Also da mal ein bisschen zu schauen. Da gibt es auch ein eigenes Tool, wir können vielleicht so die Tools nochmal kurz nennen. Google Trends, das ist auch noch ein super wichtiges Tool meiner Meinung nach. Das habe ich früher bei der Hochzeitsfotografie sehr viel genutzt. Ihr könnt in Google Trends schauen, welche Suchbegriffe sind zu welcher Zeit sehr angesagt. Dass zum Beispiel logischerweise Weihnachtsgeschenk im November irgendwann losgeht und nicht im Februar. Das ist sehr.
Geht schon im September los.
Geht schon im September. Aber wann ist die höchste Zeit, lässt sich dadurch auch auslesen an den Charts. Und das könnt ihr natürlich auch für euch schauen, dass ihr dann schaut, okay, wann sind welche Begriffe relevant? Schreibe ich dann zum Beispiel Blogartikel und so weiter, die dann langfristig für SEO ja auch wieder gut sein werden. Google Search Console haben wir genannt, essentiell meiner Meinung nach. Das lohnt sich auf jeden Fall sofort einzurichten. Also wenn ihr überhaupt irgendwas macht heute, richtet Google Search Console ein, weil da kann es nicht Daten sammeln. Da ist jetzt der richtigste Zeitpunkt dafür. Google Analytics oder andere Auswertungstools wie Analytics, da gibt es auch von anderen Herstellern natürlich was. Das sollte man auf jeden Fall machen, dass ihr mal da vorbereitet seid.
Ja. Trotzdem nochmal zu erwähnen, das sind alles wirklich die Basics, die man auf jeden Fall machen sollte und auch selbst zum größten Teil umsetzen kann. Wenn man auch schon seine eigene Website selbst erschaffen hat, dann kriegt man das auch hin. Ansonsten immer gerne einen Experten oder eine Expertin dazu holen. Die können euch dann wirklich bei der Optimierung, bei Nuancen wirklich nochmal helfen. Wir haben jetzt hier mal die Basics besprochen. Wenn es um größere Ziele geht, dann kann man da auf jeden Fall mit Menschen, die sich damit wirklich tagtäglich beschäftigen, sicherlich noch einiges optimieren auch.
Ich mag am Ende noch so eine kleine Anekdote unterbringen mit so einem Fail, den ich mal hatte. Ich habe vor, das ist aber 10 Jahre, glaube ich, her, habe ich meine Hochzeitsfotografie-Website komplett umgebaut und ganz tolle neue Texte geschrieben, mir Mühe gegeben ohne Ende mit meinen Texten. Und habe es dann geschafft, auf der Hauptseite, wo alles drauf stand, das für die Brautpaare wichtig wäre, die auch bei Google am höchsten ranken sollte, wo ich als Hochzeitsfotograf gefunden werde, habe ich es geschafft, nicht ein einziges Mal das Wort Hochzeitsfotograf unterzubringen. Ich fotografiere auch eure Hochzeit als Fotograf auf eurer Hochzeit. Also schon andere Begriffe vielleicht aufgenommen, aber dieses Wort Hochzeitsfotograf, was das Hauptsuchwort ist, das habe ich geschafft, nicht einmal klar darauf unterzukriegen.
Ja.
Also auch da von Dritten mal draufschauen,
genau,
lassen
hilft.
Genau,
man ist ja wie mit allem mal sehr blind für seine eigenen Dinge. Auch andere Menschen fragen, wie würdest du meine Dienstleistung beschreiben? Mein Klassiker bei mir ist immer diese, jetzt sage ich einfach so, wie ich sage, diese Kindermesslatten, also die man, das ist halt so ein komisches Wort auch, diese Dinger, die man an die Wand hängt, um halt zu messen, wie groß das Kind ist. Jeder hat dafür einen anderen Begriff. Messlatte ist irgendwie so ein komisches Wort. Es gibt aber, ist aber auch das Einzige, was es gibt bei mir, sind die ja auch nicht aus Holz, deswegen ist es eigentlich auch keine Latte. Also da einfach mal ein bisschen rumfragen, wie würdest du das nennen und da mal dann so eine kleine Statistik machen und mal zu gucken, nach was suchen denn die Leute wirklich, weil nur weil ich dazu Messlatte sage, sagt jemand anderes dazu vielleicht anders.
Also Bias ist da einfach ein Problem. Also ich kann natürlich auch in Google Trends reinschauen, nach einem Suchbegriff, den ich für völlig logisch halte, der wird überhaupt nicht gesucht, ist ja eigenartig, weil alle es anders nennen. Also gerade wir als Dienstleister haben manchmal andere Begriffe für das, was wir tun.
Ich dachte schon, du sagst jetzt wir als Schwaben.
Achso, das auch. Wir als Dienstleister haben vielleicht einen anderen Begriff für die Dinge, die wir tun, als das, was der Kunde dann am Ende sucht vielleicht. Also Beispiel bei mir.
Du solltest bei dir eigentlich hinschreiben, ich mache neue Fotos für deine Website.
Ich mache neue Fotos, ich habe einen Blogartikel, der genauso darauf zielt. Aber Mitarbeiterfotos, sind es jetzt Personalfotos, Teamfotos, Fotos der Mitarbeiter?
Der Mitarbeitenden, bitte.
Mitarbeitenden, genau, ja, das kommt auch noch hinzu. Also da gibt es ganz viel, auf was man achten muss. wie ist der Name, der tatsächlich gebraucht wird? Und stoßt da mal entsprechend, macht eine Umfrage unter euren Kunden. Also wenn ihr je
KundInnen,
wenn ihr je eine Entschuldigung gebraucht habt, einen Newsletter aufzusetzen, in den ihr mit euren Kundinnen und Kunden in Kontakt kommt, macht mal eine Umfrage. Mhm. Und es ist einfach, vielleicht, wenn euch, keine Ahnung, von 110 zurückschreiben, ist es eine unglaubliche Informationsquelle, um vielleicht festzustellen, wie ihr eure eigenen Dienstleistungen besser benennen und besser bewerben könnt.
Ja. Guti, ich glaube, wir haben einiges an Wissen geteilt. Tools hast du gerade noch ein paar erwähnt, die hauen wir euch in die Shownotes.
Ja, das zusammen mit so einer kleinen To-Do-Liste, wo ihr wirklich mal abhaken könnt für euch, was ihr so an Quick-Wins vielleicht machen könnt und wie ihr tiefer und tiefer reingehen könnt.
Yes. Viel Spaß dabei.
Ja, viel Spaß beim Verzweifeln und erstmal eine Page-Rank.
Wir fragen euch in 8 Wochen dann ab.
Genau, in 8 Wochen vergleichen wir unsere CSV-Dateien. Bis dahin, tschüss. Bis dann.
Tschüss.